Gott sei Dank. Wer hat diesen Satz nicht schon oft gehört? Ob auf Arbeit, irgendwie auf der Straße, im Geschäft. Und die Anlässe können ganz unterschiedlich sein. Ganz häufig hört man diesen Satz, vielleicht haben wir auch schon oft ihn gesagt. Oft ist er nicht ganz ernst gemeint, das merkt man manchmal auch an der Betonung. Gott sei Dank oder so ähnlich klingt das dann. Heute feiern wir Erntedankfest und ich habe mit diesem Satz diese Predigt auch überschrieben, Gott sei Dank. Und wünsche und hoffe, dass es uns gelingt, so eine Einstellung und so ein Denken sehr ernst und sehr bewusst auch zu haben und auch zu leben. Daher halte ich diese Predigt auch zuallererst an mich. Das Erntedankfest, es ist eine Erinnerung, ja, eine Aufforderung, Gott zu danken. Und ich überlegte, wie kann uns das gelingen, dass es mit dem Erntedankfest nicht so ähnlich ist wie mit dem Muttertag. Dass man im Prinzip so das vorgeführt bekommt, sagt, ja, das ist wichtig, das ist richtig, dass man der Mutter dankt und die macht ja auch so viel. Und dann macht man so ein Häkchen da dran. Das Erntedankfest, genau genommen so ähnlich wie das auch auf den Muttertag bezogen wird, heißt es ja, einmal im Jahr, viel zu wenig. Das soll ja eine Lebenseinstellung sein. Zu danken ist ja etwas Großartiges. Es ist eigentlich eine Lebenseinstellung, eine Lebensausrichtung. Ein Menschen, die Jesus nachfolgen, richtet die Bibel folgenden Befehl und sagt alle Zeit Gott dem Vater Dank für alles. In dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Gott sei Dank in allem. Das ist keine leichte Aufgabe, oder? In allem Danke zu sagen. Ich meine, wir sind ja jetzt hier nicht zusammen und sind nicht ein Verein der Fröhlichen und ein Verein von Menschen, die noch niemals erlebt haben, was Leid im Leben ist. Ich bin mir sicher, dass jeder irgendwo sein Leid mitgebracht hat zu diesem Erntedankfest. Und dass er vielleicht zu Hause auch überlegt hat, soll ich hingehen oder nicht, weil mir ist eigentlich gar nicht danach. Ich würde lieber vielleicht zur Klagemauer oder zu etwas Ähnlichem gehen wollen, aber nicht zu einem Erntedankfest. Aber mir scheint, dass Gott ohne jetzt, nicht dass er darauf keine Rücksicht nimmt, aber dass er dieses Gebot so ausspricht und auch in den Psalmen herrliche Lieder, wo Menschen aufgefordert werden, unabhängig von ihrer Herkunft, von Geschlecht, von Lebensumstand, von Alter, von Lebenserfahrung zu sagen, dank Gott deinem Schöpfer. Und ich möchte uns einen alttestamentlichen Text lesen von dem größten Propheten, den es so auf der Erde gegeben hat, so sagt die Bibel das unter den Menschen, das ist Mose. Und es ist ein Text, ein Auszug aus einer ganz langen Rede dieses Mose, die er gehalten hat, kurz bevor das Volk Israel nach 40-jähriger Wüstenwanderung in das versprochene gute Land einziehen sollte. Ich lese aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 8, ab Vers 2. Ein etwas längerer Text. Ich bin mir nicht sicher, ob das Volk damals gestanden hat, als Mose diese lange Rede gehalten hat. Aber für diesen Text schaffen wir das. Lass uns bitte dazu aufstehen. Ich möchte diesen Text lesen. Vielleicht können wir da besser uns hineinversetzen in die Situation, in die es gesprochen worden ist. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr dein Gott dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Deine Kleider sind nicht zerlumpt an dir und deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. So erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Und bewahre die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, in ein Land, in dem Wasserbäche, Quellen und Seen sind, die in den Tälern und auf den Bergen entspringen. Ein Land, in dem Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel gedeihen. Ein Land voller Olivenbäume und Honig. Ein Land, von dem du nicht kümmerlich dich nähren musst, in dem es dir an nichts mangelt. Ein Land, dessen Steine Eisen sind, wo du Erz aus den Bergen hauen wirst. Und wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, so dass du seine Gebote, seine Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Damit nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe sich mehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, damit nicht dann dein Herz sich überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, aus dem Haus der Knechtschaft, ihn, der dich durch diese große und schreckliche Wüste geleitet hat, wo feurige Schlangen waren und Skorpione und dürres Land ohne Wasser, der die Wasser aus dem harten Felsen entspringen ließ, der dich in der Wüste mit Manna speiste, von dem deine Väter nichts wussten, um dich zu demütigen und zu prüfen, damit er dir am Ende Gutes tue. Und damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft, so gedenke doch an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der die Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben, damit er seinen Bund aufrechterhält, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht. Ich bitte uns wieder, Platz zu nehmen. Gott sei Dank für seine Erziehung. Gott sei Dank für seine Versorgung. Und Gott sei Dank für seine Bewahrung. So habe ich die Predigt gegliedert und vielleicht hilft es uns, den Gedanken besser zu folgen. Zu dem ersten, Gott sei Dank für seine Erziehung. Wir haben das ebenso gehört, ich habe es gelesen. Gott fordert durch Mose das Volk auf und sagt, erinnere dich, denk zurück an diese 40 Jahre Wüstenwanderung. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die durch diese Wüste gegangen sind, gesagt haben, endlich haben wir das hinter uns. Jetzt fängt ein ganz neuer Lebensabschnitt an. Die Kinder, sie sollen es besser haben als wir. Jetzt hinein in das gute Land. Und ja, nicht wieder die Fehler machen, die unsere Väter gemacht haben. Zurückzuziehen, jetzt hinein und hinter uns lassen, was gewesen ist. Gott sagt, erinnere dich, denk zurück, denk nach. Und denk darüber nach, wie Gott dich gezüchtigt und erzogen hat. Es heißt hier, diese Wüste wird beschrieben, es ist eine schreckliche Wüste, große und schreckliche Wüste, feurige Schlangen, Skorpione, dürres Land ohne Wasser. Da würde keiner von uns Urlaub machen wollen, auch nicht 2 Tage. Und sie haben 40 Jahre da drin gelebt und sind da durchgewandert und durchgeführt worden. Ja, umhergeirrt sind sie, kann man sagen. Gott hat sie so lange in dieser Zeit und diesen schwierigen Umständen gezüchtigt und erzogen. Es heißt hier sehr deutlich, Gott demütigte sie, dieses Volk, um sie zu prüfen. Und es heißt sogar, er lässt sein Volk hungern. Und er verfolgt ein Ziel damit. Es heißt hier, er wollte das Volk prüfen. Er sagt, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist. Ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Gott demütigt und prüft sein Volk, den Einzelnen seines Volkes, um den Inhalt, um die Fülle des Herzens offenbar zu machen. Ob Gehorsam da ist, ob eine Bereitschaft da ist, Gott zu vertrauen. Gott geht es um das Herz seines Volkes. Nicht um ein bloßes Lippenbekenntnis. Ja, wenn wir das Alte Testament lesen, die 5 Bücher Mose, vor allen Dingen die Tora, dann lesen wir, wie viele Gebote Gott gibt. Und sie haben alle ihre Bedeutung für das Volk und für diese Zeit. Aber Gott möchte stets das Herz des Menschen erreichen und nicht ein bloßes Richtigmachen. Er sieht tiefer. Seine Erziehung zielt weiter als das bloße äußere richtige Verhalten. Ein Katalog, wie man sich verhalten muss und dann ist gut. Nein, die Bibel offenbart uns das und zeigt, Gott möchte das Herz des Menschen erreichen und verändern. Wenn wir als Eltern unseren Kindern beibringen wollen, als Beispiel dankbar zu sein, wir haben ja heute das Erntedankfest, dann fragen wir immer wieder, wenn das Kind mit irgendwas ankommt, von wem hast du das? Hast du auch Danke gesagt? Hast du nicht vergessen, Danke zu sagen? Oder selbst im Kinderzimmer geht das ja los, wenn irgendwo die Salzstangen vom Nachbarn hin und her gereicht werden, dann fragt man immer mit erhobenem Zeigefinger, hast du auch Danke gesagt? Wir, so wie unser Jakob Block das mal in seiner Predigt gesagt hat, wir sind Richtigmacher. Wir wollen einfach alles richtig machen. Wir wollen, dass unsere Kinder sich richtig verhalten, höflich und anständig sind. Und ich könnte noch nicht mal sagen, dass das falsch ist. Das ist doch gut. Es ist doch angenehm, mit Menschen zu arbeiten, mit Menschen zusammen zu sein, die Anstand haben, die nicht alles für selbstverständlich nehmen, die bitten können, die sich bedanken können, die höflich und zuvorkommend sind. Aber wir uns Menschen sind einfach Grenzen gesetzt. Wir können das Herz des anderen nicht erreichen. Wir würden es vielleicht gerne. Wir würden vielleicht gerne, dass das Kind dankbar ist. Was nützt uns ein Danke? Habe ich doch Danke gesagt, oder? Anstattdessen, wenn das Wort Danke fehlen würde, aber leuchtende, strahlende Augen, das ist Dankbarkeit. Es gibt einen Unterschied zwischen Danke sagen und dankbar sein. Das merken wir doch. Und so merken wir als Eltern, als Menschen generell, wir sind begrenzt. Wir können nur versuchen, richtiges Verhalten anzuerziehen. Und selbst da stoßen wir sehr schnell unsere Grenzen. Weil es nur so lange funktioniert, wie wir vielleicht da sind und auf die Finger schauen, aber nicht wirklich das Herz erreicht wird. Gott kann aber schon das Innere und das Herz eines Menschen erreichen. Und bei uns ist es ja auch meistens so, wir wollen das schnell haben. Mach sofort dies und das. Lass das sofort stehen und tu jetzt das und das. Und sei jetzt dankbar, peng, auf Knopfdruck. Gott geht 40 Jahre mit seinem Volk durch diese Wüste, um es zu erziehen, um sein Herz zu erreichen. Gott kann das Herz eines Menschen erreichen. Und deswegen ist er auch nicht zufrieden, wenn nur die äußeren Rituale passen, aber das Herz auf der Strecke bleibt. Wir lesen des Öfteren Aussagen, und ich möchte eine davon lesen, aus dem Propheten Jesaja. Wir haben ja in den Bibelbetrachtungen am Mittwoch schon über eine lange Zeit den Propheten Jesaja durchgenommen und gelesen und ausgelegt bekommen. Im Kapitel 29, Vers 13, da kommt das so zum Ausdruck. Da spricht der Herr folgendermaßen: Weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist, siehe, so will ich auch künftig mit diesem Volk wundersam, ja überaus wundersam und verwunderlich umgehen. Die Tatsache, dass das Volk Israel ihren Gott nur mit Lippenbekenntnis oder mit bloßen Opferritualen gedankt hat und ihm genaht ist, das hat den Zorn Gottes auf den Plan gerufen. Er hat gesagt, ich werde es bestrafen. Ich werde es züchtigen dafür, dass es bloß so tut, dass es bloß das Richtige macht. Und hier merken wir, Gott möchte unser Herz erreichen. Und Christsein und Glaube ist nicht einfach nur einen Katalog abhandeln und sich richtig zu verhalten, sondern es ist zuallererst ein verändertes, neues Herz von Gott geschenkt zu bekommen. Wir erziehen Richtigmacher und wir verlangen auch meistens sofort den Gehorsam. Aber Gott hat so viel Geduld. Wie eben schon erwähnt, 40 Jahre geht er mit diesem Volk durch die Wüste und gibt ihm viele, viele Schwierigkeiten mit auf den Weg. Und es heißt hier, damit er sehen kann, ob das Herz bereit ist, ihm zu gehorchen oder nicht. Damit offenbar wird, was wirklich im Herzen ist. In Vers 5 lesen wir: So erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Es ist kein willkürlicher Gott. Und ich denke, das kommt hier in dieser Aussage so deutlich durch. Er ist wie ein Vater, der seinen Sohn liebt und ihn auch deswegen erzieht, weil er ihn liebt. Er ist kein willkürlicher, der drauf reinschlägt, der einfach mal eine Hungersnot schickt, sondern weil er liebt, erzieht er wie ein Vater seinen Sohn. Wie ein Vater seinen kleinen Sohn versucht, das Leben beizubringen, ihm das Richtige zu zeigen und ihn zu formen. So erzieht Gott. Haben wir Gott so erlebt und so kennengelernt, dass er sich zu uns niederkommt wie ein Vater, seinen Sohn erzieht und herzt und korrigiert? So stellt sich Gott dar und er sagt, so gehe ich mit meinem Volk um. Ich erziehe es, aber nicht einfach dreinschlagen, sondern ich möchte sein Herz erreichen und verändern. Erlebst du vielleicht gerade ähnlich schwere Züchtigung vom Herrn, weil dein Leben schwierig ist? Wir haben vorhin Anliegen gehört. Vielleicht erlebst du ähnlich schwierige Situationen. Vielleicht gehst du durch eine schreckliche Wüste. Leidest, weil Gott dich demütigt und vielleicht im Bilde gesprochen hungern lässt. Das können so unterschiedliche Dinge sein. Vielleicht können wir sie noch nicht mal erklären. Aber wir merken, irgendwie ist das eine schwere Zeit. Wir werden erzogen, wir werden gezüchtigt und gedemütigt. Hiob wurde geprüft, weil genau das der Vorwurf Satans war, nämlich dieser da, der hält nur an dir fest, weil du gut zu ihm bist. Nimm ihm das Gute weg, was du ihm gibst, die vielen Segnungen, und er wird dir ins Angesicht absagen. Das ist sein Vorwurf. Er sagt, dieser Glaube ist haltlos. Das ist erkaufter Glaube, nur weil du ihn gut fütterst. Deswegen sagt er ja zu dir. Und wir merken, es wird deutlich nach diesen so schweren Prüfungen von Hiob, dass Hiob sich unter den Willen Gottes stellt, dass er sich demütigt und Gott als Gott ehrt und ihn Gott sein lässt. Und mit vielen offenen Fragen sagt, ja, du bist Gott und du hast recht. Durch viele Kämpfe. Aber er geht da durch und bleibt dabei. Gott sei Dank für seine Erziehung. Vielleicht haderst du mit deinen Lebensumständen. Vielleicht ist deine Familiensituation eine ganz, ganz schwierige. Vielleicht ist dein Ehepartner oder du selbst, ihr seid schwierige Leute. Es ist schwierig. Vielleicht sind es auch Gottes Prüfungen, um dir selbst zu zeigen, was in deinem Herzen ist. Und wenn uns Gott in diese Situation hinein auch gebietet und sagt, sage Dank für alles und das alle Zeit, dann ist das nicht eine Veräppelung, dann ist das nicht ein Hohn, den Gott mit uns treibt, sondern ich glaube, weil da, wo wir anfangen zu danken, dass sich da unser Herz demütigt und sagt, du hast recht. Ich nehme das so an. Auch wenn das widrige Umstände sind, aber ich sage ja zu diesen Erziehungswegen Gottes. Ich lasse Gott Gott sein. Ich möchte jedem gläubigen Kind Gottes sagen, wenn du gerade durch so einen Feuerofen der Glaubensprüfungen musst, ob du willst oder nicht, du musst da durchgehen, dann ist es unglaublich wichtig zu wissen, dass du dieses festhältst, dass Gott, der liebende Vater, dich dorthin durchführt. Er peitscht dich nicht dadurch, er führt dich an seiner Hand hindurch. Erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Gott sei Dank für seine Erziehung. Es ist der liebende Vater, der weiß, was gut für uns ist. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen. Gott sei Dank für seine Versorgung. Wenn es im Text heißt, dass Gott sein Volk hungern ließ, dann heißt es auch gleich anschließend, dass er es mit Manna speiste. Vers 3. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Vielleicht ist den Kindern schon aufgefallen, dass neben den Früchten und dem Brot, dass da auch eine aufgeschlagene Bibel liegt. Und vielleicht mag einer denken, aber das wächst doch so gar nicht an Bäumen. Hier heißt es, dass Gott sein Volk versorgt hat mit Manna, mit Himmelsbrot, so nennt es der Psalmschreiber im Psalm 105. Es ist Himmelsbrot. Es ist das, was sie sagten, was ist das? Manhu oder Mann sagt aus im Hebräischen, was ist das? Sie kannten es nicht. So sagt er das auch hier und sagt, deine Väter haben das nicht gekannt. Sie wussten nicht, was das ist. Aber damit wurden sie täglich versorgt. All diese 40 Jahre. Und das muss man sich vorstellen, ohne Säen und ohne Ernten. Also wenn wir eben in dem Video gesehen haben, unsere Hobbygärtner oder Imker, sie tun was dafür, sie sind fleißig. Aber hier kann man sagen, sie haben gar nichts dafür getan. In dieser Wüste wuchs gar nichts. Aber Gott hat gesagt, ich werde euch versorgen. Und es war wie mit dem Tau, lag die Erde bedeckt und sie konnten sammeln. Und das heißt, es war so wie Koriandersamen, so süß wie Honig. Manna, Himmelsbrot, jeden Tag, 40 Jahre. Und auch auf die Kleidung geht er hier ein und sagt, du bist durch diese Wüste gegangen und deine Kleider sind nicht zerschlissen, 40 Jahre lang. Darf ich mal fragen, wer hier sitzt und einen 40 Jahre alten Anorak oder irgendwie einen Anzug anhat? Ich glaube nicht. Das geht gar nicht. Und das in der Wüste. Sind wir schon mal, wenn wir im Urlaub waren und am Strand waren mit dem vielen Sand, die Klamotten kannst du ja nachher fast wegschmeißen, nach diesen 2 Wochen. 40 Jahre lang, sagt er, habe ich dafür gesorgt, dass eure Kleider nicht kaputt gehen. Und auch für die Gesundheit, eure Füße sind nicht geschwollen. Also Gott versorgt übernatürlich und über das Logische, über das, was wir sagen, das ist physikalisch, muss das so und so kommen. Über das hinaus versorgt er sein Volk. Es heißt in Vers 15, der dir Wasser aus dem harten Felsen entspringen ließ, da wo kein Wasser fließt, da hat er für Wasser gesorgt, um sein Volk am Leben zu erhalten. Täglich sahen und schmeckten die Kinder Israels die Güte Gottes. Und ähnlich drückt das der Psalmschreiber aus, im Psalm 36, das ist von David, wie er das so in schöne Worte zusammenfasst, Vers 8 bis 10. Wie köstlich ist deine Güte, o Gott, dass Menschenkinder Zuflucht finden unter dem Schatten deiner Flügel. Sie laben sich an den reichen Gütern deines Hauses. Mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht schauen wir das Licht. Jeder Tag war eine Herausforderung, Gott zu vertrauen, in seine Versorgung, zu vertrauen, dass er sein Volk für diesen Tag mit dem Nötigen versorgen würde. Und es gab Leute, und sicherlich wären wir auch die Ersten dabei, die gesagt haben, wer weiß, ob morgen das auch wieder so gut aussieht. Und obwohl das Gebot klar war, nur für den einen Tag sollt ihr Vorrat sammeln, haben sie für mehrere Tage gesammelt. Aber dann stank es und war verdorben. Da, wo unser Vertrauen nicht gegeben ist, da kommen solche Probleme, da stinkt es richtig. In Matthäus Kapitel 6, das ist ja die Bergpredigt, wie wir sie nennen, die bekannteste Predigt, die hält Jesus. Und dort heißt es zum Thema Sorgen folgendermaßen. Ich lese Kapitel 6 ab Vers 31. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Wie krank werden wir und wie lebensunfroh werden wir, wenn wir zu weit nach vorne schauen. Wenn wir uns hinlegen und grübeln und grübeln und grübeln. Was wird morgen und was ist wenn? Und wenn dann übermorgen das und das passiert? Und was ist, wenn nächstes Jahr diese und jene Sicherheit nicht mehr gegeben ist? Und wo werden meine Kinder und überhaupt und die Situation in der Welt? Ich glaube, man muss nur oft genug Nachrichten schauen, dann werden wir krank. Die Sorgen dieser Welt, und es heißt hier Tag für Tag, heute leben wir. Und heute sollen wir sorgen, dass unsere Kinder zu essen haben, dass alles, dass wir unseren Pflichten nachkommen. Aber der Morgen gehört uns noch nicht. Manchmal führt Gott uns in solche Situationen hinein, wie hier mit seinem Volk, dass es gar nicht anders geht. Dann musst du so leben, anders kommst du nicht zurecht. Anders schaffst du es nicht. Wie ist es bei dir persönlich? Bist du dankbar und zufrieden mit der Versorgung Gottes? Oder treiben uns auch die Sorgen um? Wie viel braucht der Mensch eigentlich, um zufrieden und dankbar zu sein, könnte man fragen. Was muss es geben, was muss es haben, damit der Mensch zufrieden ist? Interessanterweise beobachtet man bei den Studien, je wohlhabender die Menschen, desto niedriger die Zufriedenheit. Also es liegt nicht an der Menge des Habens. Das haben sogar schon Statistiker herausgefunden. Ich möchte uns hierzu auch einen kurzen Text lesen aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, 6 bis 8. Da steht Folgendes. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Soweit kann es kommen mit unseren Sorgen. Und das Anhäufen wird unsere Zufriedenheit nicht steigern, sondern wahrscheinlich eher noch die Sorgen mehren. Die Lektion, die Gott mit seiner Versorgung seinem Volk beibringen wollte, war, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund Gottes hervorgeht. Worte, die Jesus zitiert, als er versucht wird in der Wüste, die er entgegenhält. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Gottes Wort stillt den Lebenshunger, den Brot und Speise nicht zu stillen vermag. Unser Leben und unser Überleben hängt von Gott, dem Geber, als solches ab, nicht in erster Linie von seinen Gaben. Denk zurück, wie hat Gott dich geführt? Wir haben viele alte Geschwister unter uns, die haben Hungersnot erlebt, die haben wirklich schwere Zeiten durchlebt. Vielleicht erinnerst du dich an solchen Tagen besonders daran, wie Gott dich da durchgeführt hat, wie er gesorgt hat. Du hast nichts dafür tun können, aber er hat dich versorgt. Gott sei Dank für seine Versorgung. Gott sei Dank für seine Bewahrung. Oder hier ist es eher sogar eine Warnung. Zu der Versorgung Gottes, und das ist der letzte Punkt, zu dem ich sprechen möchte, zu der Versorgung Gottes gehörte ja auch, dass das Volk Israel in dieses gute Land kam, in dem alles so herrlich wuchs und Früchte trug und so weiter. Aber genau dieser schöne Umstand, der brachte auch gleichzeitig eine Gefahr mit sich. Wie wir eingangs gelesen haben, wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Die Gefahr des Vergessens. Aus dieser unmittelbaren, offensichtlichen Abhängigkeit, jeden Tag sammle ich das Manna und meine Familie wird satt. Jetzt auf einmal in ein Land, wo alles blüht und wächst und ich selber auch Hand anlegen kann, ich kann was pflanzen, ich kann ernten, ich merke, wenn ich besser dünge oder wenn ich die Rebe hier und da besser abschneide, gibt es mehr Frucht. Das beinhaltete so diese Versuchung, diese Verleitung zu sagen, ich habe es in der Hand. Guck mal, ich bin schlauer als der Nachbar. Meine Kartoffeln sind größer. Ja, weil ich habe ja auch da und damit gedüngt und ich war früher und später. So ähnlich kann man schnell denken. Und so ergab sich aus diesem Überfluss und aus diesem Wohlstand eine Gefahr, nämlich diese Abhängigkeit und dieses Gott hineinnehmen in dieses Alltägliche zu vergessen. Und damit einher ging auch diese Gefahr, hochmütig zu werden. Zu meinen, mir geht es so gut, weil ich das so gut kann, weil ich so stark bin, weil meine Kinder so fleißig sind oder wir von morgens bis abends hier das Richtige tun. Die Reden auf den Betriebsversammlungen, die fallen mir in diesem Zusammenhang ein. Wir waren die Tage mal seit längerem mit meiner Frau in einem Restaurant und haben gegessen. Hatten da so ein bestimmtes Geld für dieses Restaurant bekommen und das wurde jetzt mal eingelöst. Und wir hatten Mühe, uns ein bisschen aufeinander zu konzentrieren, vielleicht weil uns die Kinder fehlten oder die Situation so neu war. Aber auch vor allen Dingen, weil neben uns ein großer Tisch aufgebaut war und das war entweder eine Abteilung oder eine Firma. Und da ging es die ganze Zeit in diese Richtung. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen und wir können stolz sein. Und ich danke euch allen für euer Engagement und so weiter. Und wir haben eine gute Basis für Zukunft. Und das Vokabular, das kennen wir wahrscheinlich alle. Die Chancen stehen gut und so weiter. Wir dürfen uns aber darauf nicht ausruhen. Und also das könnte man ellenlang so weiterführen. Ich glaube, dass es in allen Betrieben so oder so ähnlich klingt. Aber das klingt für mich alles nach diesem, sie haben Gott vergessen. Oder vielleicht noch nicht mal daran gedacht, dass das alles von ihm kommt. Er hat dir die Gesundheit gegeben. Er hat dir die Kraft gegeben, dieses alles zu erwerben, den Verstand. Kannst du etwas dafür, dass du hier hineingeboren worden bist, in diese günstigen Umstände, dass du hier eine Arbeit hast, dass du diesen Verstand hast? Was sind die anderen Menschen schlechter, die vielleicht aufwachsen und die in einer geistigen Behinderung leben, mit einer geistigen Behinderung? Und das nicht leisten können, was du leistest. Gott will sein Volk vor Hochmut und somit auch vor dem Fall bewahren. Und wie macht er das? Indem er sagt, sie sollen ihm danken. Und das ist auch unser Heilmittel. Ihr Lieben, wir leben in diesem Wohlstand. Uns geht es wirklich gut. Und wir dürfen uns nicht mit fortreißen lassen, mit all diesem Gerede von wir und so weiter, uns gegenseitig auf die Schulter klopfen. Und sagen, das kannst du alles erreichen, das musst du alles machen, du hast es in der Hand und so weiter. Wenn wir Gott danken, dann demütigt uns das. Wenn wir dem Herrn danken, dann erkennen wir an, wir sind beschenkte Menschen. Und man hat uns das gegeben, was wir haben. Wir haben es nicht verdient. Und diese Demut, die brauchen wir. Einer, der weiß, dass er nichts hat, sondern alles, was er hat, geschenkt bekommen hat. Der kann danken. Einer, der meint, dass er sich das verdient hat, der wird sich weigern. Der wird sich weigern zu danken. Und ich will fragen, geht es dir gut, dir persönlich? Hast du satt zu essen? Hast du schöne vier Wände, so wie es hier heißt? Du wirst schöne Häuser bauen. Hast du Geld auf dem Konto oder Sparbuch oder in deinem Sparstrumpf oder sonst so? Mehrt sich das vielleicht sogar? Wird es mehr, weil du sparst? Oder weil Gott dir das alles gibt, dann stehen wir in einer großen Gefahr. Und da sagt das Wort Gottes, Vorsicht, Vorsicht. Denn pass auf, dass du Folgendes nicht vergisst. Und jetzt würden wir sagen, ja, ich darf nicht vergessen, Gott zu danken. Aber genau genommen sagt das Wort Gottes hier etwas anderes. Es heißt, pass auf, dass du Gott nicht vergisst. Das ist es halt. Nicht, hast du Danke gesagt? Nicht vergessen, Danke zu sagen, so wie wir mit unseren Kindern machen. Nicht richtiges Verhalten, sondern eine richtige Sicht, eine Beziehung. Vergiss Gott nicht. Hinter all diesen Gaben vergiss Gott nicht. Die Gefahr ist, dass wir Gott höchstpersönlich vergessen. Ja, nicht vergessen, dass er da ist, aber dass wir ihn nicht mehr hineinnehmen in diese alltäglichen Belange. Dass wir ihn nicht mehr um das tägliche Brot bitten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss schon manchmal überlegen, wenn ich das Vaterunser bete, unser tägliches Brot gib uns heute, dann denke ich schon manchmal, das liegt doch da, auf dem Tisch. Wollen wir das nicht wegtun? Wollen wir das so beten, wie Jesus das sagt? Unser tägliches Brot gib uns heute. Der Tisch kann gefüllt sein, aber du kannst hungrig bleiben. Du kannst sogar essen und hungrig bleiben. Paulus sagt von sich, dass er sich aufs Armsein und aufs Reichsein versteht. Er sagt, ich kann hungrig sein und ich kann satt sein. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Mir scheint, dass es in der guten Zeit einfacher ist, Gott zu vergessen. Weil wenn du Not hast, dann weißt du, du hast es nicht, du brauchst es, du bittest, du bangst und du bekommst und du dankst. Und daher ist der Appell auch an uns, hüte dich, den Herrn zu vergessen. Lebe im Glauben an den Geber aller guten Gaben und das unabhängig von den äußeren Lebensumständen, unabhängig wie reich der Tisch gedeckt ist. Im Römerbrief steht das, ich lese das, in Römer Kapitel 1, Vers 21, da heißt es, denn obgleich sie, also die Rede ist von Menschen, obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Das ist die Rede von Menschen, die Gott erkannt haben in ihrem Leben. Die merken, das gibt ihn, er ist da. Sie haben sich aber geweigert, ihn als Gott zu ehren und ihm zu danken. Und dadurch haben sie den Zorn Gottes und sein Gericht auf sich gezogen. Und ich möchte hier sagen, wenn du es bis heute versäumt hast, dich vor Gott zu beugen und ihn als Gott zu ehren, ihm zu danken, dann solltest du das tun, solange du dafür Zeit und Gnade hast. Das ist in der Predigt, in der Apostelgeschichte von Paulus heißt es, Gott hat Zeiten festgesetzt und Grenzen für die Menschen bestimmt. Und er hat über die Zeit ihrer Unwissenheit hinweggesehen. Aber jetzt gebietet er allen Menschen, Buße zu tun. Gott hat über das, was gewesen ist, gnädig hinweggesehen. Aber jetzt gebietet er dir und uns allen, ihn als Gott zu ehren, sich vor ihm zu demütigen und Buße zu tun. Vielleicht hast du bisher zu den Wegen Gottes Nein gesagt, hast dich gesträubt gegen deine Lebensumstände oder hast dich geweigert und gesagt, ich werde meine Knie nicht vor Gott beugen. Du solltest es tun. Weil es heißt weiter in dieser Predigt von Paulus, Gott hat einen Mann bestimmt, einen, der Gericht üben wird an einem bestimmten Tag. Und er hat ihn bestätigt, indem er ihn auferweckt hat. Ich möchte zum Abschluss kommen. Gott sei Dank für seine Erziehung. Kannst du das so sagen? Er liebt dich und er möchte auch dein Herz erreichen, so wie er das Herz des Volkes erreichen wollte. Gott sei Dank für seine Versorgung. Er gibt dir, was du brauchst. Und genau genommen ist er selbst derjenige, den du brauchst. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund Gottes hervorgeht. Gott sei Dank für seine Bewahrung. Bleib demütig und hüte dich davor, Gott zu vergessen. Ehre ihn als Gott und danke ihm. Ich möchte zum Abschluss ein Lied zitieren. Ich werde es nicht singen, ich möchte es nur lesen von Manfred Siebald. Das ist ein Lied, was er vor knapp 30 Jahren geschrieben hat. Und das hat mich die Tage irgendwie so bewegt. Ich finde den Text so einmalig und so gut auf den Punkt gebracht. Er schreibt oder er singt, muss ich erst krank sein, erst meine Kraft verlieren und unter Schmerzen erst meine Grenzen spüren, bevor ich sehe, was ich jetzt an gesunden und unbeschwerten Stunden habe? Und jetzt in der zweiten Strophe sagt er, muss ich erst hungern, erst mit gebrochenem Willen nach allem greifen, um meinen Bauch zu füllen, bevor ich schmecke, was ich oft nur verschlinge, macht erst die Sehnsucht Dinge klar? Nein, ich will heute schon schmecken. Ich will heute schon fühlen. Ich will sehen, was gut ist, ehe ich es verliere. Ich will Gott heute schon danken, will ihm heute noch loben, will ihm heute noch sagen, du bist gut zu mir. Muss ich erst weinen? Muss ich um Menschen trauern? Und böse Worte erst überm Grab bedauern? Bevor ich merke, was ich an anderen habe, sind Menschen erst im Grabe schön? Nein, ich will heute entdecken, was mir andere bedeuten. Ich will Menschen schon lieben, ehe ich sie verliere. Ich will Gott heute noch loben, ihm für andere danken, will ihm heute noch sagen, du bist gut zu mir. Lass uns zusammen aufstehen und miteinander beten. Unser Vater im Himmel, wir wollen dir gemeinsam danken, dass du uns das Leben schenkst. Danke für die Erde, auf der wir leben dürfen. Danke, dass wir deine Luft atmen dürfen. Danke für das Leben, dass heute noch Kinder geboren werden, dass du dich dazu bekennst und sagst, du wirst das Leben schützen und erhalten. Danke dir, dass wir so dein Wort haben und so deine Unterweisung auch bekommen und hören. Danke, dass du es bist, der zu unseren Herzen spricht, dass du uns erziehst, um zu zeigen, wie abhängig wir von dir sind, um uns davor zu bewahren, dass sich unser Herz überhebt und zu Fall kommt. Ja, wir sind so gut versorgt von dir. Du bist der Geber aller guten Gaben. Ich bete, dass mein Herz auch immer wieder dahin kommt, dich zu ehren, und vergib mir, Herr, dass ich manchmal so im Alltäglichen dich vergesse und meine, ich müsste das alles irgendwie managen und machen, und dass die Sorgen anfangen, mein Herz niederzudrücken, mir die Freude am Leben zu rauben. Danke, dass du es bist, der das Leben gibt und erhält. Und so bitten wir auch jetzt für Menschen, die durch schwere Stunden müssen, Vater, wir bitten dich, dass du den Betroffenen ganz nahe bist und dass du ihnen diese Geborgenheit und Gewissheit schenkst, dass du der liebende Vater bist. Und auch wenn viele Fragen offen bleiben, aber dass der Friede, dein Friede, der höher ist als jede Vernunft und Logik, dass er ihre Herzen und Sinne erfüllt und bewahrt. Danke für deine Züchtigung und Erziehung auch in meinem Leben. Danke für die Stunden, die mir so nicht schmecken, aber die du benutzt hast, um mich zu dir zu ziehen. Danke auch für deine Versorgung, dass ich keinen Hunger kenne und auch meine Kinder das noch nicht so erlebt haben. Danke dir, Herr, auch für deine Bewahrung, dass du sagst, wir sollen dir danken, um nicht aus dieser deiner Abhängigkeit herauszuwachsen. Wir beten dich an, weil du alleine das so auch wert bist. Amen.